kannst du noch mal kurz beschreiben, auf was man sich gefasst machen muss, so allein von der Formsache her?
Ja, also verschiedene Formen, Gedichten, ein Tagebuch, kurzen Prosastücken, also verschiedene Formen auf jeden Fall. Ich bin Dichterin und was mich interessiert, es ist also die Poesie und für mich ist die Poesie die nicht verhandelbare Form des Diskurses. Und das ist in sich schon ein Manifest.
Okay, die Poesie an sich ist schon ein Manifest?
Ja, also für mich ist die Poesie wirklich diese nicht verhandelbare Form des Diskurses. Ich mag den Satz gerne. Mhm. Es fasst gut die Sache zusammen. Und wie gesagt, ich mag über die Sprache arbeiten und ich liebe die darüber zu arbeiten, über die verschiedenen Ebenen der Sprache.
Okay, ich durfte ja schon mal reingucken und habe mir so einen Eindruck verschafft und tatsächlich ist es irritierend, unterhaltsam und ja, ganz abwechslungsreich zugleich. Ja. Und mal abgesehen von diesem Künstlerischen habe ich aber auch, und mir tat das ganz gut, muss ich sagen, um da rauszukriegen, was du vielleicht mit diesem Manifest bezwecken möchtest, diesen zeitgeschichtlichen Abriss. Also dein Manifest ist ein antiromantisches Manifest, kommt in der Edition Nautilus Anfang März raus. Und du hast dieses Manifest, gibst dem bei sozusagen auch einen Exkurs durch ja, Philosophie, Geschichte und europäische Geschichte, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja. In dem Intro des Manifests, da schreibst du, dass die Romantik eben aus drei Geschichten besteht, die eben ineinander greifen und die uns bis heute auch mehr oder weniger prägen. Kannst du vielleicht diese drei Geschichten, aus der die Romantik besteht sozusagen, über die man über Romantik erzählt, die bei uns gängig sind, kannst du diese drei Geschichten mal kurz umreißen?
Also mein Sicht erstmal ist eher so philosophisch und ethisch. Hein? Ich bin keine Historikerin, also der Romantik. Aber auf jeden Fall gibt diese drei Kreise, aber es fließt ineinander. Hein? Man kann es auch nicht so absolut klar abgrenzen, ne? Aber man sieht eine Entwicklung. Und erstmal gibt es diese Frühromantik, diese Kritik an der Klassik, auch so durch eine Radikalisierung gegen Goethe, Schiller, gegen Kanon in der Literatur. Kanon in der Literatur, genau eine Revolt gegen die steifen Formen und auch für das erste Mal Individualismus. Mhm. Und dann der zweite Kreis in Einführungszeichen, weil wie gesagt, es fließt ineinander. Es ist durch Napoleons Eroberung Europas, ja, das ist sehr wichtig. Und dann auch dieser Krieg und durch Napoleon fängt die Verschärfung der Sehnsucht nach einer Zugehörigkeit an und auch ein Nationalismus und die Romantiker waren dagegen, das war auch so, genau, und so wie Goethe ein Napoleons-Fan war, hein? Weiterführung der Klassik, und dann wird es mehr politisch in die Romantik. So,
jetzt sind wir noch beim zweiten oder beim dritten Kreis schon?
Ja, so, es fängt an, genau, okay. das ist zweiter Kreis und dann es fließt und es kommt zu Spätromantik nach der Wiener Kongress 1815 und auch mit dieser Biedermeier-Stimmung, Rückzug ins Privat, die zum Beispiel die Ehe und dann die romantische Bewegung mischt sich wirklich in die Geschichte ein, aber das hat natürlich schon vorher auch angefangen mit Napoleon und dann es wird da richtig mehr politisch. Und die Romantiker beziehen sich absolut, total auf das Mittelalter und sie sehnen sich nach die sogenannte katholische Ständestadt wieder. Die sind gegen Klassik, Rom und für das Christliche. Dann gibt es mehrere Beispiele. Für mich ist sehr, sehr wichtig, so, weil es wird wirklich konservativ und reaktionär und für mich proto-faschistisch mit der deutschen Tischgesellschaft von 1811. Also das ist dann sehr geschichtlich.
Okay, wenn wir mal quasi ganz unwissenschaftlich und vielleicht unbelesen rangehen, wenn ich Romantik höre, dann ist so die erste Assoziation Kitsch und vielleicht aber auch ein bisschen Träumerei, sich abwenden von der Realität. Aber
ja,
genau.
Ja, das ist perfekt gesagt, das ist das.
Ja, okay. Und du hast jetzt eher so historisch versucht zu zeigen, dass es also eine Entwicklung gab in dieser romantischen Bewegung. Die Frage, hat diese romantische Bewegung oder die Romantik, ja, als Epoche, kennen wir ja so, hat eigentlich einen Abschluss gefunden. Allerdings schreibst du jetzt 2017 ein antiromantisches Manifest, was ja eigentlich dann bedeutet, ja, die Romantik ist ja doch irgendwie so präsent, dass man ein Manifest dagegen schreiben muss. Also was ist hängen hängen geblieben von der Romantik? Wie oder wo finden wir sie denn heute in unserem Leben vor, deiner Ansicht nach? Wogegen schreibst du an?
Also ich finde, Romantik ist richtig überall. So, und diese Ideologie der Romantik aus der 19. Jahrhundert ist nicht verschwunden. Das ist einfach so weitergeführt oder weitergegangen. Zum Beispiel das einfachste, beste Beispiel, es ist unseren Erwartungen, zum Beispiel in der Liebe und Beziehungen oder die Normen in unserer Gesellschaft. Also ich finde, Romantik ist die Norm, so wirklich. Beste Beispiel, dass eine Frau findet normal oder sie erwartet es sogar, dass ein Mann sie in ein Resto einlädt oder ein Mann erfindet es als Vergewaltigung, zum Beispiel, wenn eine Frau ihm sagt oder deutlich zeigt, dass sie ihn will. Das macht man nicht in real life oder nur ganz kurz als Aperitif sozusagen, aber danach nein, es ist viel zu viel. Oder es ist normal, dass zum Beispiel der Vater arbeitet und die Mutter zu Hause bleibt, wenn das Paar nachher Kinder hat. Oder man will Kinder, um seinen Eltern eine Freude zu machen. In Kleinigkeiten, aber auch natürlich in größere Sichten. Wir sind von Romantik instrumentalisiert. Also das wurde auch schon von Soziologen geforscht.
Ja, du schreibst in deinem Manifest, dass Romantizismus ein Einheitsdenken bedeutet, also sich weg von einem selbst bewegt, wenn ich das richtig gelesen habe, und uns verbietet, das schreibst du, frei zu sein. Das korrespondiert ja auch mit der Beschreibung, in dem Manifest steht, dies ist eine Streitschrift für das Fremdsein als einzige mögliche Lebensweise. Nur mal die Frage, weil du jetzt das Beispiel Ehe genannt hast oder so ganz standardmäßige Zweierbeziehungen. Erkennst du da quasi die Romantik deswegen wieder, weil da so ein Bild hergestellt wird, wie alles richtig geht? Also genau, ich versuche rauszufinden, dieses Einheitsdenken, was das mit den konkreten Beispielen, die du gerade gesagt hast, zu tun hatten, ja? Also was ist das Problem an der Romantik? Also vielleicht müssen wir das nochmal aufdröseln. Was ist denn dann Romantik? Ist das, weil ich vorhin gesagt habe, träumen und sich abwenden von der Realität?
Ja.
Aber manchmal zum Beispiel bei mir ist es auch eine Strategie, zu träumen, um sich dann der Realität auch wieder zuwenden zu können. Vielleicht kannst du nochmal versuchen zu beschreiben, die Romantik heute in unserem Leben, was die für eine Auswirkung hat sozusagen, also was das mit Einheit zu tun hat und Individualismus auf der anderen Seite oder Fremdsein.
Genau, ja, dann nicht mehr politisch sein, und das ist diese, und das verkoppelt sich mit dieser Einheitsdenkens. Genau, romantisch sein ist für mich die untergeordneten Stellungen annehmen, bis zur Groteske. Also richtig, das ist diese Pyramide.
Dass alles so seinen Platz und seinen Ort hat, quasi.
Genau, seine Ordnung, genau. Und auch, genau, was ich auch so als westliche romantische Ideologie erkenne, zum Beispiel nicht sehen wollen, ne? Die Akzeptanz zum Beispiel der sozialen Ungleichheiten als normaler Zustand, überall. Das ist die Verblendung.
Okay, ich habe mich.
Zum Beispiel mit den Mythos, die Rehabilitation der Mythos.
Na, wenn Romantizismus Einheitsdenken ist, ich habe mich gefragt, als ich dann gelesen habe, dass eben dieses antiromantische Manifest die einzig mögliche Lebensweise sein soll, habe ich mich gefragt, ob das nicht wieder eine neue Ideologie ist. Denn wenn man davon ausgeht, dass es eine richtige Lebensweise gibt, nämlich die antiromantische Lebensweise, ist halt die Frage, wenn du sagst, das ist die richtige Lebensweise, dann sind ja auch alle Abweichungen davon. Ja, also das ist doch dann auch wieder sehr einheitlich gedacht. Weißt du, dann ist die Pyramide doch einfach nur vielleicht auf den Kopf gestellt.
Nee, also so verstehe ich das nicht, aber okay, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall, ich denke nur sozusagen, ich möchte niemanden zwingen, aber das ist für mich sehr wichtig, ich will aber sagen können. Und ich merke, dass zum Beispiel heutzutage ist alles verhandelbar und niemand sagt was noch. Das ist auch mit die Definition der Freiheit, Neulich haben mir so deutsche Freundinnen haben mir gesagt, dass ich so in Einführungszeichen, also dass ich rassistisch sei, weil ich persönlich die Mischung als in Einführungszeichen ideal für unsere Welt mir wünsche. Und also ich finde es traurig und irgendwie schlimm, dieses Einheitsdenken, dass ich nicht etwas äußern darf. Also dass für mich, wenn die Menschen sich vermischen, es ist das Guteste überhaupt. Und ich glaube, es gibt keine richtige Lebensweise. Also ich habe keine Ahnung auch, was die richtige Lebensweise ist. Aber diese Einheitsdenken, es ist, man wirft sich so Vorwürfe, oder so, und aber dann man sagt nichts mehr.
Wir gucken vielleicht einfach am besten mal in das Manifest rein. Da ist ein Gedicht, vielleicht wird dann auch ein bisschen was klarer. Das nennt sich Toleranz. Da schreibst du zum Beispiel, also wenn ich zitieren darf, die lauten: Ihr liebt Simone de Beauvoir und Claude Cahun, Saf oder Suff. Und Situationismus, Gender und Gentrification. Ihr seid die Wilden in Berlin, Paris oder London. In Amerika ist dies längst nicht mehr möglich. Aber ihr redet immer noch lächelnd über New York, über Los Angeles. Und dann gegen Ende, also du sprichst die ganze Zeit von ihr, ja? Mhm. Und dann kommt ja eine ganz schöne Salve, wie aus der Pistole. Vor allem aber habt ihr Angst vor dem Humor, weil ihr keinen habt, weil ihr frigide Christen seid oder weitsichtige Künstlerin. Ihr verwechselt Wut mit Selbsthass und so weiter. Erstmal, wer ist dieses ihr?
Die Frauen.
Die Frauen, ne? Okay, dann habe ich das richtig gelesen.
Genau.
Okay.
Also, das ist eine Provokation, also sehr feministisch, um die Frauen aufzurütteln, damit sie noch mehr kämpfen, so. Und dass sie nicht immer tolerant sind gegenüber den nicht tolerierbaren Zuständen oder Verhältnissen. Und das ist natürlich Humor, so wie zum Beispiel, dass ich nicht sagen darf, dass ich mir die Mischung zwischen den Rassen mich wünsche. Das ist so ein bisschen Sagrassen extra oder ich bin provokant, intolerant in diesem Gedicht.
Okay, und du wählst quasi diesen polemischen Stil auch, du hast jetzt gerade gesagt, um aufzurütteln.
Ja.
Und an der Stelle, vielleicht ist das jetzt ein gutes Beispiel, ist das jetzt eigentlich eine Manifestation von dieser Fremdheit? Weil wenn du sagst, eigentlich provoziere ich, damit die Frauen sich noch mehr wehren, sozusagen, dann appellierst du sozusagen implizit, du sagst ja, du schreibst kein Manifest, ihr sollt das und das tun, sondern du machst es künstlerisch, aber letztlich hast du gesagt, du willst provozieren. Und willst du provozieren, dass die Frauen eben sich deswegen fremd werden, dass sie sich aus ihrer Rolle als zum Beispiel Mutter oder auch Angestellte oder wie auch immer, dass sie sich da rausbewegen und insofern
natürlich
fremd werden? Ist das der Begriff von Fremdheit?
Genau, weil fremd ist für mich frei sein. Fremdsein ist für mich frei sein.
Ja. Okay.
Und die Frauen sind die Mehrheit. Und das ist auch das Ende des Gedichtes. Das heißt, die sind die Mehrheit und sie benehmen sich wie Minderheit.
Ja, ihr wisst nicht, wo und wer eure Feinde sind. Ihr seid traurig, ihr seid die Mehrheit und, willst du es fertig machen? Ihr seid peinlich.
Ihr seid peinlich, genau.
Das ist bitter, aber vielleicht, genau, provoziert es und regt dann mehr zum Denken an oder zum Fremdsein. Aber genau zu diesem Fremdsein vielleicht, also wir merken schon, es ist gar nicht so easy und ich finde es ziemlich spannend, da reinzugucken. Trotzdem habe ich zu diesem Fremdsein noch eine letzte Frage.
Ja.
Weil ich verstehe schon, glaube ich, wie du dieses Fremdsein als Freisein, als sich dagegen stellen, als auch Dinge sagen, die eigentlich man wegen politischer Correctness nicht sagen darf. Soweit verstehe ich dich. Bloß dachte ich, als ich auch dieses Intro gelesen habe, also das Fremdsein als einzig mögliche Lebensweise, das bedeutet ja eigentlich auch eine Lebensweise, die kritisch ist, die sich...
Genau. Es ist das. Es ist Fremdsein, antiromantisch sein ist die ständige Suche nach der Kritik.
Aber ich frage mich, ob nicht der Antrieb, kritisch zu sein, selbst doch irgendwie aus dem Bedürfnis kommt, halt aus einem eigenen Ideal, aus einem eigenen Einheitsdenken, weißt du?
Ja, warum nicht? Aber für mich ist es kein Einheitsdenken.
Aha,
weil
okay.
Es ist, also bestehen ich meine, jeder, also das ist nur für mich, es ist genau dieser Wunsch zum Beispiel, also dass man sich vermischt. Also ich meine, das ist, ja, das ist ein Art Ideal, aber jeder hat seinen Wunsch, oder? Oder sonst ist man kein Mensch. Also dann es ist total unpolitisch, oder das ist so total leer, einfach leer. Das ist eigentlich unmöglich.
Ja, ich glaube, da sind wir so bei Grundpfeiler des Menschseins. Das eine, das Bedürfnis nach Freiheit, was du dann auch mit Fremdsein beschreibst. Und aber auf der anderen Seite schon auch dieses Bedürfnis, was ich glaube, nicht nur durch Ideologie passiert, des Zusammenkommens, der Solidarität und so weiter. Aber ich habe auch irgendwo in dem Manifest gefunden, dass du eben nicht einen politischen Plan auf die Bühne rufst und sagst, jeder muss Individuum, also alle vereinzelt und niemand darf zusammen sein, sondern man soll als Einzelne zusammenkommen, so wie ich dich richtig verstanden habe. Also erstmal müssen alle Individuen frei sein, um dann wirklich eine coole Community zu gründen, sozusagen.
Nee, das Gegenteil. No? Also
okay.
Gegen Es bedeutet nichts mehr. Also Community, es ist für mich die Werbung von Turnschuhe.
Aha. Na, aber genau das ist so die Frage, ob nicht eigentlich diese Fremdheit schon der Status quo ist. Ob es eigentlich nicht das auch ein Ding ist in unserer Gesellschaft, dass viele sehr individualistisch, sehr sich fremd sind und so weiter?
Ja.
Weißt du?
Ja, ich weiß es nicht, weil ich finde, der Status quo ist auch die Angehörigkeit an eine Gruppe, eine Community, zum Beispiel Fußball gucken, Kirchsteuer zahlen oder an der Kunstkreis zu gehören.
Okay, es hat auf jeden
Fall. Ich sehe es nicht so richtig so. Ich finde, die Leute sind eher so, die wollen gehören, die sind so, die.
Vielleicht wollen sie beides. Vielleicht wollen sie Freiheit, aber dann doch nicht hundertprozentige Freiheit. Ich weiß es nicht.
Ja, also man ist auf jeden Fall nicht fremd, finde ich. Aber einsam natürlich immer. Das ist normal. Man stirbt immer alleine.
Ja, aber bis zum Tod können wir uns halt überlegen, wie wir miteinander sind.
Auf jeden Fall, natürlich.
Okay.
Also ich habe kein Rezept oder so. Ich schlage auf jeden Fall vor, antiromantisch zu sein und diese Fremdsein immer vor die Augen zu haben.
Und was ich auch lesen kann, genau, und keine Angst zu haben, auch nicht Angst davor, was Falsches zu sagen, sondern wenn man Probleme sieht, dann auch auszusprechen, auch wenn sie nicht vom eigenen Szenekreis gerne gehört werden, zum Beispiel, habe ich rausgelesen.